Wir haben ja nichts davon gewusst. So oder so ähnlich konnte man das noch lange nach der Shoah hören. Die, in Anführungszeichen, normalen Deutschen, die hätten während des Nationalsozialismus gar nicht wissen können, dass systematisch Jüdinnen und Juden, Oppositionelle, Sinti und Roma und noch viele mehr ermordet wurden. Dabei hat die Entrechtung, die Gewalt und auch die Deportation ja keineswegs hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Wieso also hat sich diese Vorstellung so hartnäckig gehalten? Diese Vorstellung von wir haben nichts gewusst, sodass auch Kinder und Enkel sie teilweise übernommen haben. Dieser Frage geht eine neue Ausstellung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin nach. Und darüber spreche ich jetzt mit Christian Schmidt-Wilken, dem Kurator. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Schmidt-Wilken, lassen Sie uns das gleich zu Beginn mal klären. Was konnte man vom Holocaust wissen in Deutschland vor dem 8. Mai 1945?
Ja, tatsächlich muss man sagen, dass eine ganze Reihe von Hinweisen und Informationen kursierte auf den Massenmord. Also dieser Massenmord hat ja vor allem außerhalb Deutschlands stattgefunden. Aber es war so, dass es tatsächlich sehr viele Briefe gab, beispielsweise, die Angehörige ins Reich geschickt haben. Es gab Soldaten, Polizisten, SS-Männer, die auf Urlaub kamen nach Deutschland, die erzählten, es gab alliierte Flugblätter. Man muss sagen, dass sich diese Informationen, diese Hinweise ab 1942 immer stärker verdichteten. Das heißt, es gab immer stärkere Hinweise darauf, dass im besetzten Ostmittel- und Osteuropa ein Massenmord stattfand. Insbesondere gab es vor allem Hinweise auf die Massenerschießung, also etwa ein Drittel der Opfer des Holocaust sind ja erschossen worden und nicht in sogenannten Vernichtungslagern ums Leben gekommen oder ermordet worden. Das ist so ein bisschen eigentlich konträr zu dem, wie man sich das heute vorstellt. Das heißt, also heute ist ja eher Auschwitz, steht eher als Sinnbild des Holocaust. Das ist damals für die Menschen eigentlich anders, weil einfach viel weniger Menschen in diesen Vernichtungslagern an den Taten beteiligt waren. Insgesamt ist es so, dass das alles natürlich erstmal Einzelhinweise waren. Es waren Bruchstücke, man konnte von einzelnen Verbrechen wissen. Wenn man mehr wissen wollte, wenn man versuchen wollte, die Systematik zu verstehen, dann musste man auch ein bisschen aktiv werden, dann musste man verschiedene Informationsstücke zusammentragen und ja, sich daraus tatsächlich ein Bild machen.
Und haben Menschen das gemacht? Haben viele Menschen das gemacht?
Die Forschung geht davon aus, dass schon relativ viele Leute das getan haben, zumindest mal eine grobe Idee davon hatten, was da passiert. Man kann es nicht wirklich abschließend quantifizieren. Wichtig ist aber auch, dass das Regime sich ja selbst auch zu den Verbrechen äußert, ohne selbst Details zu nennen. Aber es beginnt in der zweiten Jahreshälfte 1942 diese sich im Umlauf befindende Gerüchte indirekt zu bestätigen. Und ab April 1943 bekennt sich das Regime dann wirklich auch mehr oder weniger offen zum Massenmord und sagt, dass der Krieg jetzt eben ein Kampf auf Leben und Tod gegen das Judentum sei. Und die Bevölkerung reagierte zu dem Zeitpunkt zunehmend eigentlich darauf, indem sie das Thema verdrängte. Also die wollten eigentlich gar nicht mehr so viel davon wissen.
Das heißt, würden Sie sagen, es ist die Entlastung, die eigene Entlastung zu sagen im Nachhinein, man habe nichts gewusst vom Holocaust?
Das ist sicherlich ein Teil davon und diese Entlastung beginnt eben oder diese Verdrängung beginnt eben nicht erst nach 45, sondern die Forschung würde sagen, dass diese Verdrängung wirklich schon 1943 beginnt. Und dahinter steht tatsächlich 1943 das Kalkül des Regimes, die Bevölkerung also einerseits zu Mitwissenden zu machen, aber dann eben auch zu Komplizen zu machen.
Dann lassen Sie uns mal zur Nachkriegszeit kommen. Wie hat das denn alles die Zeit nach 1945 beeinflusst? Also zum Beispiel die Frankfurter Auschwitz-Prozesse, bei denen ja ganz gezielt auch Überlebende aussagen sollten, um klarzumachen, dass es um die eigenen Nachbarn, dass es um Bekannte ging, um die eigenen Ärztinnen und Ärzte, den Schmied, also die Menschen aus dem alltäglichen Lebensumfeld.
Die Menschen haben ja erstmal nach 45 eben darauf reagiert, indem sie gesagt haben, sie haben in weiten Teilen nichts davon gewusst und seien eben deswegen auch gar nicht dafür verantwortlich. Ja, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die Nachkriegsbevölkerung sich überhaupt aktiv damit irgendwie auseinandergesetzt hat. Also es gibt ja dann zwar relativ früh eine Strafverfolgung der Alliierten, die aber dann ja wegen des beginnenden Kalten Krieges eigentlich mehr oder weniger wieder eingestellt wird. Und erst dann so wirklich, wie Sie sagen, in den 60ern, Ende der 50er, Anfang der 60er beginnt wirklich auch über diese Strafverfolgung nochmal eine Auseinandersetzung damit. Aber auch da liegt der Fokus eben tatsächlich vor allem auf diesen Direkttätern.
Wie oft hören Sie das heute eigentlich noch? Also die Eltern, die Großeltern, die hätten nichts wissen können. Ist das nach wie vor so eine verbreitete Haltung?
Tatsächlich muss man sagen, dass viele Personen heute ja, oder die ich würde sagen, die Mehrheit der Bevölkerung hat heute, glaube ich, verstanden und akzeptiert, dass Deutschland, dass das NS-Regime eigentlich unfassbare Verbrechen begangen hat. Aber in vielen Familien herrscht dann doch wieder die Vorstellung oder zumindest das Narrativ vor, dass die eigenen Großeltern, die eigenen Verwandten ja aber dann irgendwie doch nicht beteiligt gewesen sein. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Motivation für uns, die Leute so ein bisschen dazu anzuregen, sich auch nochmal mit ihrer eigenen Familiengeschichte da zu befassen.
Der Holocaust, was wussten die Deutschen? So heißt die Ausstellung im Dokumentationszentrum Topographie des Terrors in Berlin, die Christian Schmidt-Wilken miterarbeitet hat. Und die läuft ab morgen noch bis Januar nächsten Jahres. Danke Ihnen fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.